Es galt als Vorzeigeprojekt, als zukunftsweisende Behinderteneinrichtung auf einem Bauernhof in Baldau bei Feldbach, ca. 30 Kilometer südöstlich von Graz, wurde hochgelobt von Politikern und Prominenten von verschiedenen Einrichtungen, bis 1984 aufflog, dass hinter der weißen Fassade Gewalt an der Tagesordnung stand. Die nach außen charismatische Leiterin des Projekts, Eva Maria P., schreckte selbst vom Mord nicht zurück, wie wir später hören werden. Und damit willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und nicht nur ausführlich über diesen Fall für die Kleine Zeitung hat damals Hans Breitegger berichtet. Du warst doch an der Aufklärung des Falls eigentlich maßgeblich beteiligt. Schön, dass du heute zu Gast bist. Grüß dich.
Servus.
Gehen wir vielleicht ganz zum Anfang. Wir haben schon die Leiterin Eva Maria P. erwähnt. Und dieses Projekt, was stand da dahinter? Wie hat das alles begonnen?
Begonnen hat es eigentlich in Wien, die Eva Maria P. und der Karl P. Richter, später im Bezirksgericht Voitsberg, die haben einen Behinderten, einen geistig Behinderten, der gar nicht so behindert, eigentlich behindert war, sondern halt ein Sonderschüler war, weil es als geistig Behinderter bezeichnet worden, den Kurtl P., den später dann adoptiert haben, aufgenommen in der Wiener Wohnung. Es sind dann zwei eheliche Kinder noch auf die Welt gekommen und mit diese Familie ist dann, hat sie einen Bauernhof in Baldau bei Feldbach gekauft, ist noch von der Stadt Wien gefördert worden und man hat dort ein Behindertenprojekt aufgezogen.
Ja, wie ging es dann weiter? Da wurden immer mehr Kinder aufgenommen und wie hat das ausgeschaut am Hof?
Das war ein mustergültiges Projekt, das in den Medien nur positiv beschrieben worden ist. Man hat eigentlich nur Gutes gehört, obwohl in der Nachbarschaft immer mehr Gerüchte entstanden sind, die besagt haben, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter und so fort. Aber bis 1984 ist das als das Projekt, was den Sozialbereich, den Bereich Behinderte, geistig behinderte Kinder betrifft, Jugendliche, dargestellt worden.
Ja.
Und es war auch so gedacht, mein Eindruck ist, dass das alles der Pflegemutter Eva Maria B. und der Haushälterin, sie hat ja dann eine Haushälterin gehabt, die sie unterstützt hat, die Maria H., über den Kopf gewachsen ist. Kein Wunder, es waren dann zwei eheliche Kinder, es waren dann letztendlich 9 Pflege- und Adoptivkinder. Und das war einfach nicht mehr bewältigbar. Und dann ist es zu diesen Gräueltaten gekommen.
Ja, dazu werden wir später noch mehr erfahren. Aber wann bist du dann das erste Mal auf diesen Fall oder auf diese Familie P. bzw. diese Einrichtung aufmerksam geworden? Also jetzt als Kriminalreporter, ganz abgesehen von den positiven Medienberichten, die es ja davor schon gegeben hat.
Ich war das erste Mal 1984 konfrontiert, nachdem wir der Staatsanwalt, mit dem ich damals sehr gut befreundet war, kann man sagen, gesagt hat, dass da möglicherweise mit Versicherungsbetrug was läuft und er gegen den Richter ermitteln möchte. Und das hat sich dann nicht bestätigt. Aber es ist dann im Juli 1984 was anderes passiert, der dann diese ganze Geschichte eigentlich ins Rollen gebracht hat. Da hat sich das Ganze nicht mehr aufhalten lassen. Die ganzen Gerüchte sind wieder aufgebrochen.
Ja.
Und zwar hat der Kurt P., das erste Pflegekind und spätere Adoptivkind, der 15-jährige Bursch, hat aus dem Waffenschrank der Mutter eine Schrotflinte gestohlen. Er hat dann gesehen, dass diese Schrotflinte nicht schusstauglich ist, die war defekt. Trotzdem, er hat sie umgehangen, ist nur mit Unterhose begleitet durch den Ort marschiert und die Leute haben ihn gesehen und haben ihn ja gekannt und gesagt, hallo Kurtl, gehst jagen.
Ja.
Und ich habe jetzt vor kurzem erst einmal mit ihm, nachdem ich ja Kontakt habe, mit ihm gesprochen und gesagt, kein Mensch hat mich aufgehalten, obwohl ich nur in Unterhosen und mit Gewehr unterwegs war. Ja, und dann ist er bei der Post vorbeigekommen und so sagt er, hat er den spontanen Entschluss gefasst, ich überfall die Post in Baldau, dann habe ich Geld und kann mich absetzen nach Australien, weil bei dieser Familie halte ich es nicht mehr aus. Er war ja von selber ein Misshandlungsopfer, wie sie dann herausgestellt hat.
Wie hat er die Zustände da beschrieben bei dieser Familie?
Ja, die Zustände waren fürchterlich, müssen fürchterlich gewesen sein für die Beteiligten. Er selber war zweimal eingesperrt im Silo. Da hat er mir erzählt, er hat das Gras gegessen, damit er überlebt hat. Ich verstehe es selber nicht, wie ich überlebt habe.
Ja.
Er hat überlebt. Sind Kinder dort mit Wasser übergossen worden im Winter, im Freien. Sie haben Erbrochenes aufessen müssen. Sie sind geschlagen worden. Sie sind auf andere Art psychisch misshandelt worden. Es war wirklich die Hölle. Das hat man aber erst nach dem Sommer 84 so richtig gesehen.
Ja.
Haben diese Gerüchte der Nachbarn, waren sie auch übertrieben, aber vieles hat dann gestimmt, wie sie bestätigt hat. Und es hat 4 Anzeigen von der Jugendwohlfahrt gegeben, die Fürsorgerinnen, die ja damals noch so geheißen haben, haben 4 Anzeigen gemacht, denen ist nie nachgegangen worden seitens der Bezirkshauptmannschaft. Es hat eine einzige Konsequenz gegeben, weil die Pflegemutter sich dann wegen dieser Anzeigen beschwert hat. Es ist dann der Jugendamtsleiter selber mitgegangen hin und nur wenn er dabei war, durften sie kontrollieren. Natürlich war es in bester Ordnung, weil sie haben sich angemeldet. Sie hätte gewusst, heute kommen die.
Ja. Ja, und dass der Mann der Leiterin Eva Maria P. Richter war, eben der Karl P., hat wahrscheinlich denen auch in die Karten gespielt.
Das hat natürlich mit der große Rolle gespielt, nicht? In der Region, logischerweise bei den Behörden. Es hat aber auch eine Rolle gespielt, dass die Eva Maria P. es sehr geschickt gemacht hat, verstanden hat, sagen wir so, die maßgeblichen Leute, die was eigentlich was verhindern oder was ändern hätten können, beeinflusst hat. Da hat es, wie sie dann herausgestellt hat, der Bezirkshauptmann, der damalige, war zum Grillen eingeladen, der Jugendamtsleiter ebenso. Die sind dort aus- und eingegangen. Es ist nichts passiert. Die haben das gedeckt und das Projekt nach außen hin, sage ich, hat auch den Rückhalt der Medien gehabt.
Ja.
Die Stadt Wien hat das Projekt ursprünglich gefördert. Die hat dazu gezahlt, wie der Bauernhof angekauft worden ist. Die Wiener Ärztekammer hat das Projekt gefördert. Es hat andere öffentliche Mittel als Unterstützung gegeben.
Ja, also da gibt es dieses Vorzeigeprojekt, das, wie wir jetzt schon gesagt haben, hochgelobt wird, und dann überfällt eins dieser Pflegekinder oder das Adoptivkind eigentlich dieser Familie die Post. Wie ging es da weiter?
Ja, der Kurtl P. hat das Postamt ausgeraubt, ist dann mit dem Geld geflüchtet und ist dann von einem Gendarmeriebeamten im Maisocker beim Geldzählen erwischt worden. Das war eine kurze Zeit darauf, also danach.
Ja.
Das hat nicht lang gedauert. Ist er festgenommen worden. Und auf die Frage, was machst du da? Der Gendarme hat den Kurtl auch gekannt. Hat er gesagt, ja, ich will mich nach Australien absetzen, weil ich halte es in der Familie nicht mehr aus. Der Kurt B. ist dann, wie gesagt, vorübergehend festgenommen worden, ist aber nicht in Untersuchungshaft gekommen, sondern er ist ins LSF, in die Landesnervenklinik gekommen, überstellt worden. Er hat dann mit den Behörden kooperiert. Es hat dann Schreiben gegeben von der Pflegemutter, wo sie ihn über Blumen erzählt und über alles Mögliche, also banale Dinge. So hat sie wollen mit ihm Kontakt aufnehmen und schauen, was der Kurtl sagt. Es war sehr geschickt
gemacht. Und den wahrscheinlich milde Stimmen.
Milde Stimmen. Der Kurtl hat auch dann angefangen zu erzählen, dass ein abgängiges Mädchen eingesperrt war in einem Bunker und dass da Blutspuren gegeben hat, dass da was passiert sein muss. Er hat aber nichts Genaueres gewusst.
Ja.
Das ist erst ins Rollen gekommen dann, auf das werden wir ja noch zurückkommen, wie wir dann die kleine Zeitung eingestiegen ist in den Fall.
Ja, und als der Kurtl P. dann eben in dieser Anstalt war und mit der Polizei geredet hat, das war dann auch der Zeitpunkt oder der Grund dafür, dass diese Vorwürfe, die ja vorerst nur Gerüchte waren, sich dann erhärtet haben gegen diese Einrichtung, oder?
Ja, das hat schon Monate gedauert. Es ist zuerst noch etwas passiert. Ich bin dann einen Tag nach dem Postüberfall, beim Postüberfall selber war ich ja nicht unten, sondern das hat der Kollege gemacht. Und wie sie dann herausgestellt hat, dass das die Familie B betrifft, wo ich ja schon angefangen habe, vorher ein bisschen zu recherchieren, eben wegen Verdacht des Versicherungsbetruges, wo der Staatsanwalt gemeint hat, dass da was dran sein könnte, habe ich gewusst, dass er, jetzt schaue ich mir das näher an und bin dann hingefahren. Da sind schon am ersten Tag nach der Festnahme beim Postüberfall sind schon Gerüchte seitens witzigerweise auch der Behörde gekommen, dass da was nicht in Ordnung sein könnte. Ja. Also die Behörde hat dann ein bisschen die Flucht nach vorne antreten wollen, was eh nicht gelungen ist, weil dann noch viel mehr aufgebrochen ist. Ich bin dann nächsten Tag hinuntergefahren, ich kann mich noch genau erinnern und bin einem Gendarmeriebeamten gegenüber gesessen, der vom Staatsanwalt, den der Staatsanwalt ersucht hat, dass er mir die Unterlagen anschauen lässt, beziehungsweise mir erzählt über die ganzen Sachen, was die Gendarmerie bis dato gewusst hat. Sie haben ja auch nur die Gerüchte niedergeschrieben und gesammelt. Gendarmerie ist ja auch nicht hinkommen auf dem Hof, das ist ja alles abgeblockt worden und das hat ja auch keinen richtigen Grund gegeben, weil das immer alles im Dunkeln passiert ist.
Ja.
Und ich erinnere mich deshalb so genau, weil ein Ordner, es waren drei oder vier Ordner und einer, der letzte Ordner, den er mir hingelegt hat, der Gendarm, da hat er aufgeschlagen und da war ein Porträt zu sehen, Porträt eines jungen Mädchens, das war die 22-jährige Elisabeth Michalski. Und der Gendarm schaut mich an und sagt, und das ist für mich kein Selbstmord. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer die Elisabeth Michalski war. Wer war die Elisabeth Michalski? Die ist im Winter 1984, im Februar, genau verschwunden, spurlos.
Ja.
Ist dann im März, glaube ich, war es, oder Anfang März gefunden worden, im sogenannten Wilden Graben.
Und sie war auch auf diesem Hof.
Ja, ja, die Elisabeth Michalski war auf diesem Hof, ist von dort weg verschwunden.
Ja.
Und aber sonst hätte ja die Gendarmerie keinen Aktor gehabt. Nicht? Das war ja im Zusammenhang mit der Familie B. Und die Elisabeth Michalski ist gefunden worden im Wilden Graben, wie gesagt, im Frühjahr. Das ist in Reichraming, Oberösterreich, Eisenwurzengebiet, mit Schuhen, die drei Nummern zu groß waren, Sommerschuhen, und begleitet mit einem Sommerkleid. Und die Gendarmerie hat sich gesagt, und die Mordermittler, das kann nicht sein, dass der da mitten im Winter, wie kommt der dorthin, nicht? Wie geht das? Weil der war wirklich, das ist ein entlegener Graben. Und der Gerichtsmedizin ist nicht runtergestiegen und hat gesagt, naja, das ist ein Selbstmord, weil sie hat Einritzungen am Knochen bei der Hand, nicht? Und davon ist ausgegangen, dass das ein Selbstmord ist. Es war weder ein Gerichtsmediziner dort an Ort und Stelle, es war keine Gerichtskommission aus Steyr dort, obwohl es Vorschrift gewesen wäre. Das war ja auch dann so ein Kritikpunkt im Zuge der ganzen Ermittlungen, das ans Tageslicht getreten ist. Und daher ist das als Selbstmord abgelegt worden. Und der Gendarm schaut auf den Akt, schaut mich an und sagt, und ich sage Ihnen, das war kein Selbstmord. Das glaube ich nicht. Aber wir können nichts mehr tun. Da schauen Sie sich das an, lesen Sie es durch, schreiben Sie drüber, machen Sie was draus. Wir können nicht, weil
der Akt war geschlossen. Der
Akt war geschlossen von der Staatsanwaltschaft und hat auch de facto die Mordermittler in Oberösterreich betroffen und nicht in der Steiermark. So. Und ich habe das geschrieben. Ob das die Meinung der Polizei, das bedenklich ist, der Gerichtsmediziner aber sagt, es ist ein Selbstmord. Ich habe auch über den Postüberfall geschrieben noch einmal und ich habe auch über diese Gerüchte, was die Misshandlungen betreffen könnte, geschrieben. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
Ja.
Es hat dann die Pflegemutter die Flucht nach vorne angetreten, auf das werden wir dann auch kommen. Da ist ein ganz entscheidender, was Entscheidendes dann passiert.
Ja, nämlich sie, Eva Maria P., hat diese Berichte von dir auch gelesen und war alles andere als glücklich damit und hat daraufhin die kleine Zeitung kontaktiert und es ist zu einem Gespräch gekommen, nämlich am 24. Juli 1984 in der Chefredaktion. Das hat stattgefunden zwischen dem damaligen Chefredakteur Dr. Fritz Zschocklich, dir, Hans Breitegger, und eben der Eva Maria P. Was war dann Inhalt dieses Gesprächs? Wie ist das verlaufen?
Inhalt dieses Gesprächs war eigentlich der Zeitungsartikel, und die Pflegemutter hat sich über mich beschwert. Mhm. Und der Chefredakteur hat gesagt, ja, Sie kennen sie, sie war ja schon einige Tage vorher da, und der hat es weggeschickt, weil ich nicht da war. Er hat gesagt, Sie können am Dienstag, ich glaube es war Dienstag, wiederkommen, wenn der Breitegger da ist, und dann reden wir über alles drüber. Und ich bin neben ihr gesessen, der Chefredakteur ist mir gegenüber gesessen, und sie ist gekommen, mit Steirerdirnd begleitet, mit Gretelfrisur, und ist neben mir gesessen und hat immer geschaut, wenn ich was sagen wollte. Jetzt gesagt, ich weiß schon, was sie sagen wollen. Ja. Ich habe den Eindruck gehabt, sie kann meine Gedanken lesen. Und hat schon argumentiert, bevor ich was gesagt habe, oder dagegen argumentiert. Und der Chef, habe ich gesehen, war tief beeindruckt von dieser Frau. Ja. Ich war auch ein bisschen beeindruckt, muss ich zugeben, aber ich war auch voreingenommen ein bisschen. Ich war ja vorher am Hof nach dem Postüberfall, ich habe dort einige Dinge gesehen, was mir nicht sehr gefallen haben, wie man mit Kindern da arbeitet.
Zum Beispiel?
Sind Schafe geschlachtet worden, die waren aufgebrochen, die Kinder haben in den Gedärmen mit ihren Händen in den Gedärmen herumgewühlt, und ja, ich mir nicht vorstellen können, dass das jetzt eine Therapie für geistig behinderte Kinder oder Jugendliche sein kann. Mhm. Aber das war meine Meinung. Kann ja durchaus sein, dass das richtig gewesen ist, was sie da gemacht hat. Ich war der Meinung nicht. Und das Gespräch hat ungefähr 2 Stunden gedauert, und dann schaut sie mir an und sagt sie, Herr Breitegger, ich würde Ihnen empfehlen, kümmern Sie sich nicht um diese Gerüchte. Das sind Gerüchte der Nachbarn, was diese Misshandlungsvorwürfe betroffen hat.
Ja.
Aber kümmern Sie sich um die Elisabeth Michalski, die ist umgebracht worden.
Ja.
Und dann hat es mir mal gerissen, weil sie ja schon vorher gesagt hat, nach dem Postüberfall, wie ich am Hof war, habe ich es angesprochen, habe gesagt, da ist ja mal ein junges Mädchen verschwunden, nichts Näheres gesagt, aber wie war denn das, war der auch da bei Ihnen? Mhm. Und sie hat gesagt, ja, mir scheint, die Elisabeth war das, der ist abgängig gewesen, und die ist dann gefunden worden und die ist erstochen worden, die ist umgebracht worden, die ist erstochen worden. So gewisser Wissens das, ja, das haben mir die Kinder erzählt, hat sie gesagt.
Ja.
Und da kommt sie wieder auf die Elisabeth Michalski nach dem Gespräch, hat im Zuge dieses Gesprächs, und so kümmern Sie sich um die Elisabeth Michalski, der ist umgebracht worden. Und der Chef hat angefangen, fast geschrien mit ihr, der hat so energisch gekünstelt lautstark werden können, und hat gesagt, sie wollen doch nicht behaupten, dass der Breitegger lügt. Hier steht es schwarz auf weiß. Das ist ein Selbstmord, sagt die Polizei.
Ja.
Und sie haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, und ich sage Ihnen, das war Mord.
Mhm.
Und da hat sie mir mal zusammengezogen, und dann bin ich zum Staatsanwalt und habe ihm das gesagt. Ich habe das dann niedergeschrieben als Aktenvermerk und habe das der Staatsanwaltschaft geschickt.
Ja.
Und so ist das dann langsam ins Rollen gekommen. Dann hat auch der Kurt P. ausgesagt, die Melle safe, dass er halt, dass die Elisabeth da in den Bunker eingesperrt war, war ein freistehender Betonbunker, dass da Blutspuren, dass er Blutspuren bemerkt hat, er hat jetzt ein Essen gegeben. Auf das kommen wir dann auch noch, wenn wir im Detail auf den Fall Michalski einsteigen. Und so ist das ins Rollen gekommen.
Okay, das heißt, es gibt jetzt diese Erwähnung, dass sie dort überraschenderweise den Tod von der Elisabeth Michalski erwähnt. Es gibt von Nachbarn diese Gerüchte oder diese Aussagen über Misshandlungen, und von dir die Beobachtungen über die Vorgänge dort, ja, sehr fragwürdig erscheinen. Wie geht es dann weiter? Was haben die Behörden dann gemacht in diesem Fall?
Ich muss ergänzend noch sagen, der Kurt hat schon ausgesagt, dass er misshandelt worden ist. Das war dann schon Fakt. Also das waren keine Gerüchte mehr später. Also das war an dem Tag, wie sie bei uns war, waren alles Gerüchte. Aber im Laufe der Tage darauf hat ja der Kurt dann schon ausgesagt, dass er misshandelt worden ist, etc. etc. Ja. Also hat man gewusst, dass das nicht nur Gerüchte sind, sondern dass schon da irgendwie was tatsächlich passiert ist. Wie ist es weitergegangen? Die Ermittlungen haben sie dann hingezogen. Der Staatsanwalt hat immer gesagt, machen wir in Ruhe, schauen wir mal, was wir noch alles sammeln können. Nicht? Unabhängig jetzt vom Postüberfall. Der Postüberfall war ein eigener Fall.
Ja.
Das ist fertig ermittelt worden, da ist eine Anzeige geschrieben worden. Kurt ist nie in U-Hof gekommen, sondern den hat man im, im LSF belassen, dafür hat er wieder kooperiert. Nicht?
Und die Staatsanwaltschaft hat sich zuerst eher auf die Zustände, die Misshandlungsvorwürfe am Hof konzentrieren wollen und noch weniger auf den vermutlichen Mordfall, eben diesen fragwürdigen Selbstmord. Warum eigentlich?
Den Mord haben wir total auf die Seite geschoben einmal. Ich habe mit dem Staatsanwalt das besprochen. Hat er gesagt, schau, lassen wir, machen wir mal alles andere. Du machst dein Part, ich mach mein Part, die Gendarmen machen ihren Part. Und zum Schluss schauen wir uns dann den offiziellen Selbstmord an. Ja. Und dann werden wir ja sehen, das rennt uns nicht mehr davon. Es war ein geschlossener Akt, dort nichts mehr passieren können. Nur die Pflegemutter hat natürlich geglaubt, und da hat sie sich verschätzt, das war aus meiner Sicht war das eine Flucht nach vorne, diese Aussage, weil sie genau gewusst, bei den Misshandlungen wird es kritisch. Das andere war sie sich nicht sicher. Ich glaube eher, dass sie davon ausgegangen ist, dass das der Selbstmord bleibt, der Selbstmord.
Ja.
Ja, und dann, es ist dann ermittelt worden, es hat dann aber aufgrund des Einflusses, den die Eva Maria B. gehabt hat, das muss ich noch kurz erwähnen, das ist ja bis ins Justizministerium gegangen. Das war ja der Justizminister Broder, war Beistand bei der Hochzeit von der Eva Maria und vom Karl B. Mhm. Der Broder hat den Karl B. zum Richter ernannt, obwohl die Richtervereinigung gesagt hat, nein, den wollen wir nicht haben, die steirische, glaube ich, war es. Trotzdem hat er ihn zum Richter ernannt. Und sie hat Einfluss gehabt. Und die Staatsanwaltschaft hat auch dem Staatsanwalt gezeigt, dass er aufpassen muss, dass man nicht unbedingt erfreut ist mit dem, was er tut.
Ja.
Er ist dann zu mir gekommen eines Tages ins Büro und hat gesagt, du musst einen Artikel gegen die Staatsanwaltschaft schreiben. Sag ich, wieso? Sagt er, ja, die wollen wir die Ermittlungen abtragen. Mhm. Ob das jetzt so war, ob das jetzt übertrieben war, ob er das so empfunden hat, kann ich beurteilen. Das hat er mir gesagt. Sag ich, haltst du das aus? Sagt er, ja, ich fliege jetzt nach Griechenland auf Urlaub.
Ja.
Komm, wart zwei Tage und dann schreib drüber. Und das habe ich gemacht. Und wie er zurückgekommen ist, hat keiner mehr was gesagt vom Einstellen, hat er ermitteln können, hat er freie Fahrt gehabt für die Ermittlungen.
Und war er erfolgreich?
Ja, es hat sich dann Monate hingezogen. Es hat sich immer mehr erhärtet, dieser Misshandlungsvorwurf oder die Misshandlungsvorwürfe. Und Auslöser, dass dann der große Durchbruch ist dann gekommen, Anfang November 1984, da ist ein Pflegekind verschwunden, ein Mädchen, die ist aufgegriffen worden dann in Aspang in Niederösterreich. Und wie es halt so der Zufall wollte, ich habe damals Dienst gehabt an dem Tag und beim Abrufen, früher haben immer die Gendarmerieposten und die Polizeistationen abgerufen, sagt mir von der Grazer Polizei, einer vom Dauerdienst, sagte, ja, es hat eine Fahndung gegeben in aller Früh schon nach einem Mädchen der Familie B, der verschwunden ist, aber die haben ihn in Aspang gefunden. Er hat ja gewusst, dass ich auf die Geschichte drauf bin. Und das habe ich dann den Staatsanwalt gesagt und der Staatsanwalt hat dann sofort veranlasst, dass nur die zwei Gendarmen von Feldbach, die gearbeitet haben drauf, das war der Herbert Seidel und der Anton Schuh, dass die hinausfahren und dass sie das Mädchen vernehmen. Und dann hat er die hat dann bestätigt, warum sie weg ist, Misshandlungen, sie hält das nicht mehr aus, endlich wieder Kurt. Und das war Auslöser dann für den Haftbefehl. Und dann hat mich der Staatsanwalt, der Dr. Wolfgang Flatkowski, angerufen und gesagt, du, am Montag verhaften wir sie. Du bist dabei für das, was du bisher gemacht hast. Wir haben Hand in Hand gearbeitet, das ist bisher gut gegangen, das werden wir weiter so machen. Du bist dabei. Ich war dann dabei bei dieser Verhaftung mit einem Fotografen. Und da sind ein paar Sachen passiert, die recht, es war recht beeindruckend, wie sich der Richter verhalten hat. Der hat da gesehen, dass ich da mit einem Fotografen stehe.
Ja.
Vor der Haustür, ein bisschen 10 Meter entfernt, und ist dann gekommen und hat gesagt, meine Herren, das ist mein Grund. Und ich bitte Sie, das Grundstück zu verlassen und ich begleite Sie bis zur Grundstücksgrenze. Und wenn man dann die Grenze passiert, dann hat er gesagt, so, hier ist mein Grund zu Ende. Ich gehe wieder zurück und auf Wiedersehen. Er war sehr freundlich und alles. Hat dann aber schon auch am nächsten Tag, habe ich mit ihm wieder zu tun gehabt, gesagt, dass das alles ein Blödsinn ist und dass die Vorwürfe gegen seine Frau dann nicht hieb- und stichfest sind und dass das aus der Luft gegriffen ist. Es ist nur zur Verhaftung, muss ich vielleicht noch ein lustiges Detail erwähnen. Ich habe irgendwie schon einkalkuliert, dass da was passieren könnte, dass wir die Fotos nicht haben oder zu den Fotos nicht kommen, die ich haben möchte. Und genauso war es, ich habe einen Jungen, einen Fotografen mitgehabt, der überhaupt keine Erfahrung gehabt hat und der hat halt nur ein einziges Foto gemacht und das war verschwommen. Und ich habe vorher ausgemacht mit dem Gendarmen, der mit im Auto mit der die
mit Eva Maria P. abgeführt hat,
die er zum Posten braucht, der sie zum Posten braucht, habe ich gesagt, pass auf, wenn was schief geht, dann überhole ich den Streifenwagen.
Ja.
Unterwegs nach Feldbach, steig dreimal auf die Bremsen und du weißt, dann fährst du nicht in die Tiefgarage, sondern dann fährst du einfach auf den Parkplatz hin, dann muss sie aussteigen und dann werden wir es fotografieren. Und genau so war es. Und wir haben als einzige Zeitung, wir waren als einzige Zeitung dabei, wir haben das einzige Foto gehabt von der Verhaftung und das war recht interessant.
Wird heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr so stattfinden.
Nein, es ist nicht mehr möglich, heute unmöglich. Du kommst nicht einmal zu undenkbar bei einer Verhaftung dabei zu sein.
Andererseits hätte der junge, unerfahrene Fotograf vielleicht da einfach 30 Mal vorher beim Handy auf den Auslöser drücken können und hätte am Anfang schon ein Foto dabei gehabt. Aber das ist Spekulation.
Es hat kein Handy gegeben in der Zeit.
Ich weiß. Dafür bin ich alt genug. Ja, also Eva Maria P. jetzt in Haft, sie leugnet aber alles und auch ihr Mann, der Richter, Karl P., sagt, diese Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen, seien falsch und er weiß auch von dem allen nichts. Wie ging es weiter?
Die Verhaftung war Anfang November, genau genommen am 5. November und es hat am 7. November bereits dann, nachdem er gewusst hat, die Misshandlungen, das sind keine Gerüchte mehr, das stimmt alles, das erhärtet sich nur die Details. Im Einzelnen, die genauen Details hat man erst müssen recherchieren, aber es hat sich eben auch gewusst, da ist was sehr viel passiert. Hat am 7. November dann der Staatsanwalt die Mordgruppe der Gendarmerie eingeschalten und die haben eigentlich nichts anderes gemacht, als wir den Selbstmord von dem Tag des Verschwindens an bis zur Auffindung aufgerollt.
Ja.
Und nach einer Woche habe ich einmal mit einem Beamten gesprochen darüber, wie es ausschaut, und der hat mir gesagt, du, eins kann man da schon sicher sagen, der hat sie nicht umgebracht, sondern die war eingesperrt, das wissen wir jetzt definitiv in diesen Betonbunker, man muss sich das so vorstellen, am Grundstück frei ist ein Betonbunker gestanden, so ungefähr 30 cm Wände im Durchmesser, mit einer Holztür, ohne Fenster, und der Lehmboden drinnen. Und da war die Elisabeth Michalski zweimal eine Woche lang eingesperrt. Und da hat man schon gewusst, nach einer Woche, dass sie eine schwere Lungenentzündung geholt hat. Sie war vorher einmal, war sie schon ziemlich krank nach dem ersten Mal. Dann ist die Pflegemutter mit ihr zum Arzt. Und der hat natürlich begründen müssen, was da passiert ist. Und der Arzt hat gesagt, so, einmal noch und die machen auch muss Anzeige.
Also der hat Verdacht geschöpft, dass die Ursache für diese Lungenentzündung sowas sein könnte.
Genau. Und dann ist halt wieder eingesperrt worden, weil sie war sehr widerspenstig und die Pflegemutter hat keinen Widerstand von Kindern zur Kenntnis genommen. Darum ist es ja zu diesen Misshandlungen gekommen.
Ja.
Und hat sie halt wieder eingesperrt und hat sich dabei in dieser Isolierung eine schwere Lungenentzündung geholt. Dann hat die Pflegemutter entschieden, wir können nicht mehr zum Arzt, weil der macht eine Anzeige, dann ist das Projekt gestorben, die Elisabeth muss weg. So der Plan, und hat sie mit der Haushälterin gemeinsam einen grausamen Plan geschmiedet, wie es die Elisabeth loswerden. Sie haben ihr am Vorabend Alkohol und Tabletten eingeflößt, sind dann nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh mit einem VW-Bus, haben sie es in einen VW-Bus gelegt. Sie war ja betäubt, mehr oder weniger, durch diese Medikamente und Alkohol. Und da sind sie Richtung Wien gefahren. Der Plan war so, sie setzen die Elisabeth auf einer Parkbank in Wien aus und dann erfriert sie oder stirbt sie und damit ist das die Sache erledigt.
Und jeder wird denken, sie ist einfach
verschwunden, sie ist abgehauen und sie ist halt erfroren. Dem war aber nicht so, weil die Elisabeth, und das war dann letztendlich ihr endgültiges Todesurteil, die Elisabeth ist aufgewacht, hat die Pflegemutter angeschaut und hat gesagt, Mama. Hat gesagt, so, und jetzt muss sie sterben. Und dann sind sie über Eisenerz nach Reichraming gefahren, in den wilden Graben, und dort haben sie die Pulsader, dann haben sie es aus dem Auto gegeben, haben ihr am Straßenrand, das war so auf enge, schmale Forststraßen, hat sie ja die Pulsadern aufgeschnitten, die Haushälterin hat sie gehalten und dann haben sie es über die Böschung runtergeschmissen und so ist sie dann gefunden worden.
Ja. Und das weiß man alles durch ein Geständnis?
Das weiß man deshalb, weil die Haushälterin ja ein Geständnis abgelegt hat am Anfang November.
Ja.
Und die Pflegemutter dann letztendlich, die zwar zuerst geleugnet, aber am 30. November dann, kann mich auch noch erinnern, weil das damals ein riesiger Artikel war, ist sie dann in der U-Haft zusammengebrochen und hat auch ein Geständnis abgelegt. Und sie hat dann in weiterer Folge, das war dann im Dezember, einige Wochen später, in Baldau gezeigt, wie sie es misshandelt hat, die Elisabeth. Und sie hat in Reichraming gezeigt, wie sie die Pulsader dann aufgeschnitten hat, im Beisein der Haushälterin.
Ja.
Und da kann ich mich auch noch erinnern, in Ball, da unten waren ziemlich viele Zuschauer, das ist ein kleiner Ort und das hat sich herumgesprochen, da sind viele Zuschauer gekommen und wie sie es vorgeführt haben am Hof, ist sie zusammengebrochen.
Mhm.
Sie hat sie dann wieder erfangen und sie war dann sehr gefasst, aber sie ist, zuerst wie sie es hinbracht haben auf dem Hof, ihr Projekt, ihr Hof, ist sie eingeknickt.
Ja, bei dieser Tatrekonstruktion, das hast du, glaube ich, in einem deiner Bücher geschrieben, war ja dann auch die leibliche Mutter des Opfers, der Elisabeth Michalski, dort, oder?
Ja, die war kurz dort, aber ich glaube, das war ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, das war in Reichraming.
Ja. Es ist jetzt Eva Maria P. und Maria H., die Haushälterin, in Haft. Was war mit ihrem Mann, Eva Marias Mann, dem Richter Karl P.?
Der Karl P. war, es ist lange Zeit nichts passiert, über Monate nicht, was den Karl P. betrifft. Und da haben wir auch geschrieben, ob er unter der Schirmherrschaft von einflussreichen Freunden steht, etc.
Ja.
Er schon gehört, Justizminister und. Nach dem Mordgeständnis, einen Tag nachdem die Maria H. das Mordgeständnis abgelegt hat, bin ich dann nach Feldbach gefahren und habe versucht, mit ihm zu sprechen. Und das ist mir gelungen am Gendarmerieposten. Da hat er gewartet auf die Einvernahme mit den Mordermittlern und der Gendarme hat gesagt, wenn du was brauchst, jetzt gleich, weil nachher ist nichts mehr. Nicht? Und die haben dort angesprochen, gekannt haben wir uns ja schon vor der Verhaftung. Und habe mit ihm dann ein sehr ausführliches Gespräch geführt, wo er gesagt hat, das stimmt alles zusammen nicht. Zuerst die Misshandlungen, dann hat er plötzlich gesagt, ja, es ist eh alles, ich habe eh alles gewusst und ich habe auch vom Mord gewusst.
Ja.
Aber ich zeige meine Frau nicht an. Das war dann bei uns am nächsten Tag ein riesiger Schlagzeilen. Richter P. wusste vom Mord, Zitat, Anführungszeichen, ich zeige meine Frau
müsste
nicht an.
Müsste er auch nicht als Ehemann, soweit
Nein,
ich
müsste
weiß.
Auch nicht, aber er ist dann dafür verurteilt worden, weil er doch beteiligt war insofern, dass er nichts unternommen hat als Richter.
Ja. Es kam zu einer Verhandlung. Wie gingen die Urteile dann aus für die Beteiligten?
Der Karl P., der unmittelbar nach diesem Zeitungsartikel, wo er zugegeben hat, dass er gewusst hat vom Mord, ist er suspendiert worden.
Ja.
Er ist dann angeklagt worden und zwar hat er 3 Jahre und 5 Monate bekommen, zuerst in erster Instanz.
Ja.
Und die Maria H. wegen Beihilfe zum Mord 20 Jahre.
Mhm.
Und dem dann Nichtigkeit und Berufung erhoben und im September 86 hat dann das Oberlandesgericht entschieden, dass die Haft für die Maria H. verkürzt wird auf 15 Jahre, dafür aber beim Richter ankommen wird auf 5 Jahre.
Und die Eva Maria P.?
Die Eva Maria B. hat sie, die ist nie vor Gericht gestanden, die hat sie im Frühjahr am 27. März 85 in der Zelle erhängt.
Ja, erinnert mich an einen Fall, den wir auch schon hier im Podcast besprochen haben, den Jack Unterweger, oder?
Ja, ich vergleiche, bei meinen Vorträgen vergleiche ich immer, ich habe es auch in den Büchern oder im Buch getan, den Fall Eva Maria P. mit dem Fall Jack Unterweger. Und zwar, der Jack Unterweger hat Gönner gehabt in der Politik, in der Kultur, hat im Gefängnis zum Schreiben angefangen, wir haben das eh schon erörtert, da ist freigekommen, ohne dass man die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten hätte, genau, und hat eben sehr einflussreiche Freunde gehabt. Und das war bei der Eva Maria P. auch der Fall, das haben wir eh schon erwähnt, nicht? Die Ärztekammer, der Wiener Bürgermeister, der Geld zur Verfügung gestellt hat, der Justizminister, der Beistand war, die Behörde, die Grillen, beim Grillen eingeladen waren. Und sie hat es genauso wie der Unterweger verstanden, eben die Leute einzuwickeln und für ihre Sache zu motivieren. Ja. Auch die Medien, das muss man ja dazu sagen. Unterweger ist ja ständig in den Medien.
Hofiert worden.
Und sie genauso war ständig in den Medien, aber immer nur positiv.
Ja.
Und insofern bestehen da schon ein bisschen Parallelen. Nicht? Und es war halt so, Unterweger hat sie dann in der Zelle erhängt, allerdings nach dem Urteil, sie hat sie vor dem Urteil erhängt.
Ja. Wie war das für dich eigentlich dann als Kriminalreporter, als Journalist hier in der Redaktion? Da wird es ja dann auch eben aus diesem Umfeld, aus diesem mächtigen Freundeskreis der Familie P. Interventionsversuche gegeben. Hast du da was mitbekommen in diese Richtung?
Ja, es ist nicht direkt bei mir interveniert worden, aber ich bin sehr kritisiert worden in der Ärztekammerzeitung, in die Wiener Ärztekammer vor allem immer, muss ich betonen. Da bin ich namentlich sogar angeführt in einem Artikel im negativen Sinn. Es hat die Caritas einen Brief geschrieben, den mir der Chef hinterlassen hat und lauter so Geschichten. Also ich habe schon wahrgenommen, dass da Institutionen gibt, die nicht nach dem Mordgeständnis, aber vor dem Mordgeständnis, wo es nur um die Misshandlungen und ums Projekt gegangen ist, wo Institutionen oder Leute da waren, die das nicht so gern gesehen haben, dass wir da schreiben drüber. Und das war beim Staatsanwalt ja ähnlich, weil sonst war der Staatsanwalt ja nicht zu mir gekommen und hat gesagt, du schreib was gegen die Staatsanwaltschaft, weil sie wollen mir die Ermittlungen abtragen. Ja. Und der Chef war sehr vorsichtig, der Dr. Jocklich, unser Chefredakteur. Nicht? Ja. Der hat mich zwar nie gebremst, aber er hat immer gesagt, wenn er mich getroffen hat in dieser Zeit vor der Verhaftung und nach dem Postüberfall, wenn ich oder nach diesem Gespräch, nicht, was wir da gehabt haben im Juli, immer gesagt, seien Sie vorsichtig, weil dieses Argument mit den bösen Nachbarn könnte schon stimmen auch. Nicht? Mhm. Ich sage, was soll ich tun? Ja, tun Sie weiter recherchieren, aber seien Sie vorsichtig. Ich kann mich noch erinnern an den Tag, an dem die Maria H. das Mordgeständnis abgelegt hat. Ich war in der Obersteiermark bei einem Frauenmord, bei einem Ungeklärten, und bin dann heruntergekommen, habe meinen Artikel geschrieben und 7 war Dienstende. Und mir dachte, jetzt rufe ich, mache ich einen Rundruf. Unter anderem die Gendarmerie-Kriminalabteilung und die sagt spaßhalber zu den Beamten. Ich habe ja gewusst, dass eine Partie von der Mordgruppe in Baldau ist und eine Partie war im Mützzuschlag, wo ich war.
Ja.
Und sagt dann spaßhalber, was ist jetzt, ist es ein Mord oder nicht? Und der sagt, ja, ich setze gerade das Fernschreiben ab an euch. Es ist ein Mord, die Haushälterin hat gestanden, nicht?
Wow.
Und dann gehe ich am Zimmer raus, will das bei unseren Diensthabenden deponieren, dass wir noch einen Platz brauchen. Der Erste, der mir entgegenkam, war der Chefredakteur und ich sage, Chef, und jetzt haben wir ein Mordgeständnis. Und der bleibt stehen vor mir und schaut mir an und sagt, und ich war von dieser Frau beeindruckt. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben dann ich habe dann den Artikel geschrieben über die Verhaftung. Ein Kollege hat mich dabei unterstützt, weil wir zeitlich sehr knapp dran waren. Der wäre noch super. Und dann ist der Dr. Wladkowski gekommen zu uns noch am Abend.
Der Staatsanwalt
und der Chef und ich sind noch zusammengesessen und haben einige Gläschen Cognac getrunken und haben waren froh, dass das geklärt worden ist.
Ja, kann man verstehen, dass man auf diesen geklärten Fall dann nach so langer Zeit anstoßen möchte. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern das ein bisschen, das haben wir jetzt ein paar Mal angesprochen, die Beziehung zwischen einem Kriminalreporter und dir und der Staatsanwaltschaft und den Behörden damals, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Weil es ist ja dann in gewisser Weise doch ein Geben und Nehmen. Du unterstützt die, indem du berichtest, zum Beispiel über Sachen, wo du weißt, da steckt mehr dahinter und da müsste weiter ermittelt werden. Und im Gegenzug bekommst du dann Informationen von den Ermittlern. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das ist so gelaufen und das war beim Unterwegen nichts anderes. Ich bin heute noch fest davon überzeugt, dass beide Fälle nicht so rasch und in dem Ausmaß geklärt werden hätten können, wenn nicht der Druck der Medien vorhanden gewesen wäre. Und das war halt in dem Fall sowohl beim Unterweg als auch bei der Pflegefamilie in Baldau die kleine Zeitung.
Ja.
Natürlich, wenn wir jetzt Druck machen in der Öffentlichkeit und der Staatsanwalt, das gibt heute ja kaum jemand zu, es gibt heute ja keinen Kontakt mehr, Journalist, Staatsanwalt, so einen engen, die Pressestellen dazwischen und da sehr schwierig jetzt, nicht? Auch bei den was die Ermittler betrifft. Nicht?
Ja.
Aber damals war das eben so und da hat man sich gegenseitig verlassen und wenn der eine was braucht hat, ist er zum anderen gegangen. Und das hat auch gefruchtet. Das war ja nicht so, dass das alles nur Amtsmissbrauch oder sonst was war vom Gesetz her, sondern oder Verletzung des Amtsgeheimnisses, wenn man das erörtert hat, sondern das war ja, man hat sich ja was erwartet. Der Staatsanwalt hat sich erwartet, dass der Druck hilft, dass das geklärt wird. Der hat den Druck sogar gebraucht, weil die Behörde hat geblockt, die haben sich abbeitelt. Das ist erst fast ein Jahr später zu den Konsequenzen bei der Bezirkshauptmannschaft gekommen.
Ja.
Das muss man sich einmal vorstellen. Und da ist ohne Druck in den Medien nichts möglich.
Ja, der hat letztendlich dazu geführt, dass dieser Fall rund um Eva Maria P. geklärt hat werden können. Hans Breitegger, danke für diese spannenden Einblicke in den Fall der Familie P. Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke fürs Dabeisein bei Delikt. Falls euch dieser Podcast gefällt, ihr könnt ihn gerne bewerten. Wir freuen uns über Bewertungen. Das geht am besten auf Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Das geht auf allen Plattformen, wo man das halt machen kann. Mein Name ist David Knees.